Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Willkommen zu einer Spezialsendung von Bern einfach, heute zum Thema Österreich. Ich begrüße in Wien Dr. Franz Schellhorn, er ist Direktor des liberalen Thinktanks Agenda Austria. Grüß Gott, Herr Schellhorn.
Grüß Gott in der Schweiz.
Ja, freut mich sehr, Sie hier zu haben, weil wir fragen uns in der Schweiz, Österreich hat eine neue Regierung, das finden wir grundsätzlich gut, aber was ist das für eine Regierung? Ist sie links, ist sie rechts, ist sie mehr schwarz-ÖVP-mäßig oder ist sie mehr rot-SPÖ-mäßig? Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, diese Frage stellen wir uns in Österreich auch. Es ist nämlich vom Papier her ganz klar, dass es eigentlich eine Mitte-Rechts-Regierung wäre mit einer ÖVP und einer, also bürgerlichen, konservativen ÖVP und einer bürgerlich-liberalen Neos-Fraktion und einer eigentlich stark geschwächten SPÖ, die das schlimmste Ergebnis in ihrer Parteigeschichte eingefahren hat. Die hat die Wahlen gewonnen, aber die Regierungsverhandlungen eindrucksvoll nach Hause gebracht. Also aus unserer Sicht, wenn man das Regierungsprogramm sich durchliest, dann ist das ein SPÖ-Grundsatzpapier ohne Vermögens- und Erbschaftssteuern. Und sonst ist da sehr viel drinnen, was die Sozialdemokraten sich immer gewünscht haben.
Wie kommt das? Ich meine, wir haben das mitverfolgt. Zuerst haben die drei, also eben Schwarz, Rot und diese Neos, Pink, wie man ihnen sagt, die haben ja schon mal verhandelt, ist dann gescheitert. Dann haben die Schwarzen mit den Blauen verhandelt, ist auch gescheitert. Und dann ging es plötzlich wahnsinnig schnell. Und jetzt hat man eben, sagen Sie, so ein mehrheitlich sozialdemokratisches Programm. Wie kommt das?
Ja, es ist, glaube ich, sehr stark getrieben worden von diesen gescheiterten Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP. Die FPÖ hat es nicht geschafft, hier für Mehrheiten zu sorgen. Das hat auch sehr viel mit der Persönlichkeit des FPÖ-Chefs zu tun, der hier aufs Ganze gegangen ist, der wiederum keine Kompromissfähigkeit irgendwo an den Tag gelegt hat. Und da ist dann die Situation ein bisschen eskaliert, dass sowohl die ÖVP als auch die Neos de facto nahtlos dort wieder angefangen haben, wo sie aufgehört haben. Und ganz interessant war ja, wie die ersten Regierungsverhandlungen gescheitert sind. Also Ex-Kanzler Nehammer hat sich hier relativ schnell in eine Sackgasse begeben. Er hat gesagt, keinesfalls mit der Kickl-FPÖ. Dann ist es so gekommen, dass die Neos gesagt haben, in dieser Dreierregierung sind sie nur dann dabei, wenn es Reformen gibt. Und Parteichefin Meindl-Reisinger hat dann Anfang Jänner gesagt, sie erkenne die Reformbereitschaft bei den großen Parteien nicht. Und deshalb werden sie nicht an dieser Regierung teilnehmen und sind aus den Verhandlungen ausgetreten. Dann hat es einige Tage so ausgesehen, als würden ÖVP und SPÖ zusammen es versuchen, aber sie haben nur eine Stimme Mehrheit im Nationalrat. Das war dann doch zu dünn. Dann hat die ÖVP irgendwo die Reißleine gezogen. Wirtschaftsflügel hat sich sehr stark für diese freiheitliche Variante stark gemacht. Und man ist in die Verhandlungen mit der Kickl-FPÖ gegangen. Mit einem Verhandlungsteam auf ÖVP-Seite, das, wie soll ich sagen, fast als feindseliger Akt aufgenommen werden musste von der FPÖ. Der damalige noch Generalsekretär Stocker, der jetzige Bundeskanzler, hat noch gesagt im Wahlkampf, Kickl brauche niemand in diesem Land, mit dem wolle man nicht, das sind alles Keller-Nazis. Der Klubobmann hat sich ähnlich geäußert und diese beiden waren dann das Verhandlungsteam. Und man muss auch wissen, dass Herbert Kickl im Speziellen kein großer Freund der ÖVP war und ist. Also da waren die Beziehungen schon von Haus aus belastet und das hat atmosphärisch nicht gepasst. Und dann ist jetzt die Situation eingetreten, dass der Bundespräsident auf eine rasche Einigung gedrängt hat und die Parteien eigentlich, also insbesondere zwei Parteien, nämlich ÖVP und Neos, zu extrem großen Kompromissen bereit waren. Und das, finde ich, verwechselt man halt oft mit Staatsräson in Österreich. Man versucht es auch damit zu erklären, den Kickl verhindert zu haben. Aber das ist ja nicht Aufgabe einer Regierung. Und Staatsräson bedeutet ja, dass man mit Reformen, mit Modernisierungen ein Land wieder auf die Schiene bringt, das große wirtschaftliche Probleme hat derzeit.
Das habe ich, war gerade in Wien und das habe ich gehört, dass man jetzt, ja, man würde jetzt, also Alexander Van der Bellen hat das gesagt, das sei jetzt eine Koalition, die, ich glaube, das Zitat war, Österreich nach vorne bringen würde. Sehen Sie das auch so? Sie haben den Koalitionsvertrag gelesen. Kommt Österreich nach, und was bedeutet das nach vorne eigentlich? Wo liegen die die wichtigen Reformen, die nötig sind und die, ob man sie macht oder nicht?
Na, dieses Paket, das man jetzt geschnürt hat, ist ein Paket des Stillstands. Also es ist eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner zwischen diesen drei Parteien. Und ein Herzstück sollte ja sein, dass man hier das Budget in Ordnung bringt. Uns droht ja ein Defizitverfahren von der EU. Sie müssen wissen, in der Schweiz kann man sich das wahrscheinlich schwer vorstellen. Österreich zählt zu den frugalen vier, also zu den sparsamsten Ländern, hat aber in 50 Jahren einen einzigen Budgetüberschuss im Bundeshaushalt zustande gebracht.
Einmal.
Das Missgeschick ist 2018 passiert. Da war am Ende des Jahres noch Geld in der Kasse und der abgetretene Finanzminister, der jetzt EU-Kommissar ist für Migration, hat noch dafür gesorgt, dass es die nächsten Jahre dieses Missgeschick auch nicht mehr zu bestaunen geben wird. Also man ist stark auf einem Defizitkurs und das hätte man ja irgendwie einfangen müssen. Aber die neue Regierung hat zwar versprochen, 3/4 des Budgets über die Ausgabenseite zu finanzieren und 1/4 über die Einnahmenseite. Aber das Einzige, was ganz klar formuliert worden ist im Regierungsprogramm, sind die Einnahmen, die man erhöhen will. Da ist man ganz klar messerscharf gewesen. Bei den Ausgaben ist man sehr schwammig, da ist noch nichts ausverhandelt. Und jetzt hat der neue Finanzminister, ist ein relativ, würde ich sagen, radikaler Linkspolitiker, gleich begonnen mit höheren Steuern die Bevölkerung zu versorgen und auch hier schon einmal jede Illusion auszuräumen, dass da wahnsinnig viel auf der Ausgabenseite passieren wird.
Ich glaube, auf der Einnahmenseite ist die Rede von einer Bankensteuer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was ist das für eine Steuer? Weil das tönt für Schweizer etwas komisch, eine Bankensteuer.
Naja, in Österreich ist es mittlerweile schon modern, dass man von der politischen Seite her Branchen herauspickt, die aus Sicht politischer Vertreter zu hohe Gewinne einfahren. Und da gehören die Banken dazu. Die Banken haben in den letzten Jahren relativ stabil Gewinne eingefahren. Jetzt könnte man sich als Republik darüber freuen und sagen, das ist eigentlich toll. Da muss niemand mehr aufgefangen werden, da muss kein Steuergeld eingesetzt werden. Aber wenn man in Österreich zu hohe Gewinne macht, muss man mit einer Extrasteuer rechnen, mit einer Übergewinnsteuer, wie es im politischen Jargon heißt. Also es bestimmen hier politische Spieler, wann ein Gewinn zu hoch ist, wann er zu viel ist. Und die Banken sind die Erstbetroffenen. Es gab schon eine Bankenabgabe. Österreich hat ja mit der Finanzkrise auch Staatshilfen bekommen, beziehungsweise hat es ein Partizipationskapital gegeben in den Jahren nach 2008, aber das wurde alles zurückgezahlt mit extrem hohen Zinsen, war ein super Geschäft für den Staat. Und dann hat man aber trotzdem so eine Bankenabgabe eingefordert, die ist dann mit Mühe und Not abgeschafft worden, ich glaube 2017, und jetzt hat man sie dann schon schleichend wieder eingeführt. Es sind ungefähr 150 Millionen, glaube ich, im Jahr. Und die werden jetzt erhöht auf 500 Millionen, müssen die Banken extra abliefern an den Staat. Das Gleiche gilt für die Energieversorger. Energieversorger sind in Österreich so gut wie alle in staatlicher Hand. Man hätte das auch über höhere Dividenden abschöpfen können oder sich fragen können, gibt es denn genug Wettbewerb? Das ist übrigens bei den Banken nicht das Problem, aber im Energiemarkt ist es definitiv das Problem. Stattdessen greift man hier auch in die Ertragslage der Energieversorger ein und de facto sendet man damit ein ganz klares Signal an alle Investoren im In- und im Ausland. Passt auf, ihr könnt gerne in Österreich investieren, aber wenn es zu gut läuft, also wenn ihr zu erfolgreich seid aus Sicht einiger Politiker, müsst ihr mit Sonderbesteuerungen rechnen. Und das ist aus unserer Sicht halt eines erwachsenen Rechtsstaats nicht würdig.
Ja, und eben, wenn Erfolg bestraft wird, dann macht niemand mehr Erfolg. Also dann das Resultat liegt dann auf den Schultern der Allgemeinheit, wenn man mehr Gewinn macht, oder?
Oder man investiert eben woanders, wo man diese Strafsteuer nicht
natürlich hat. Investoren überlegen sich das vorher, oder? Genau. Was mich jetzt wundern nimmt, eben die Einnahmenseite, eben die ist sehr klar definiert, das läuft schon, oder? Das wird schon aufgegleist. Bei der Ausgabenseite ist es etwas schwammig, aber können Sie trotzdem sagen, woran denkt man da? Was will man da korrigieren?
Also auf der Ausgabenseite will man jetzt einige Sozialprogramme zurückfahren. Es gibt in Österreich so etwas wie eine Bildungskarenz. Das heißt, man kann auf Kosten der Allgemeinheit eine Weiterbildung machen bis zu einem Jahr. Das kann man in 4 Jahren einmal ausnutzen. Viele haben das in Österreich, also die Idee war übrigens ganz gut. Man hat versucht, dass Menschen, die wenig Qualifikation haben, die in der Kindheit nicht die Chance hatten, diese Ausbildungen zu machen, dass man die dann nachholen kann. Man ist jetzt draufgekommen und wir haben das auch in der Agenda Austria genauer analysiert, dass das eigentlich mittlerweile eine bezahlte Auszeit auf Kosten der Allgemeinheit geworden ist. Also es haben sich vor allem gut situierte Akademiker dieses Programms bedient, insbesondere die in Karenz waren. Also es sind sehr viele Frauen, die direkt von der Babykarenz, die in Österreich ja bis zu 2 Jahren lang ist, in die Bildungskarenz gegangen und haben hier auf Kosten der Allgemeinheit irgendwelche Kurse belegt. Und man hat nicht einmal genau überprüft, hat man damit eigentlich was erreicht? Ist das Beschäftigungsniveau gestiegen? Ist man in besser bezahlte Branchen gewechselt? Das alles ist de facto, wenn man genauer hinschaut, nicht der Fall. Das will man streichen, das will man reduzieren. Und dann hat man noch einige andere kleinere Korrekturen vorgenommen. Aber was es in Österreich bräuchte, wäre eine Ausgabenbremse, wie es die Schweiz hat. Das haben wir in der Agenda Austria auch immer wieder vorgeschlagen, dass man hier diesen Ausgabenrausch des Staates beendet. Sie haben dieses Niveau nicht in der Schweiz. Soweit ich in Erinnerung habe, sind sie ungefähr bei 34% des BIPs. Genau. Wir in Österreich sind bei Staatsausgaben von 54% des BIPs. Wir waren vor der Krise bei 49%. Und allein wenn wir diese 5 Prozentpunkte der Wirtschaftsleistung wieder abbauen könnten, würde man immer noch deutlich mehr ausgeben als 2019, aber ungefähr um 25 Milliarden weniger und hätten alle Budgetprobleme gelöst. Und dazu ist man nicht bereit für dieses weniger mehr ausgeben. Daran reicht es nicht in dieser Koalition. Und deshalb gibt es eben kleinere Absichtserklärungen, dass man hier und dort etwas wegnehmen will. Die Ministerien sollten 1 Milliarde einsparen. Es gibt aber keine Liste, welches Ministerium wie viel einzusparen hat. Das muss alles ausverhandelt werden. Und wenn man hier 100 Millionen zusammenbringt, dann glaube ich, muss man schon zufrieden sein.
Das heißt eben, Sie gehen davon aus, dass es bei den Absichtserklärungen diesbezüglich eher bleibt oder bei kleineren Korrekturen auf der Ausgabenseite?
Also ich glaube, dass man nicht einmal das umgekehrte Verhältnis erreichen wird in Österreich. Okay. Wir kennen das aus der Vergangenheit, war das immer schon ein Slogan, 2/3 ausgabenseitig, jetzt sind es 3/4 und man hat eigentlich nie das umgekehrte Verhältnis erreicht, weil man in Österreich ja immer denselben Fehler macht, bevor die ersten Ausgaben gekürzt oder gebremst werden, ist schon die erste Steuererhöhung hier. Und da erlahmt natürlich jeder Sparwille. Das ist auch völlig logisch, dass die Politiker hier sagen, schauen wir mal, was da noch zu tun ist. Und dann ziehen die Monate ins Land, die Jahre ziehen ins Land. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind jetzt im März. Bis das ausverhandelt ist, sind wir im Mai oder im Juni und das halbe Jahr ist vorbei. Also all diese Ziele werden nicht zu erreichen sein. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das sozialdemokratisch geführte Finanzministerium es auf ein Defizitverfahren von Seiten der EU anlegt. Warum? Weil man dann länger Zeit zur Konsolidierung hat. Und da lässt man sich lieber fremdbestimmen bis zu einem gewissen Grad und man hat dann mehr Zeit, die Konsolidierung anzugehen und hofft in der Zwischenzeit, dass irgendwo das Wachstum zurückkommt. Österreich geht heuer in das dritte Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung.
Das ist natürlich brutal. Jetzt gibt es sicher auch in Österreich Leute, die sagen, ja, ist doch alles nicht so schlimm, ein bisschen Schulden machen und wir sind ja nicht das einzige Land, das Defizite schreibt und höhere Defizite als der Maastricht-Vertrag eigentlich vorsieht, diese 3%. Und Deutschland hat gerade ein Sondervermögen von 500 Millionen vorgesehen. Also was machen die Traditionalisten, die Konservativen, wieso machen die so einen Aufstand? Gibt es das auch, diese Diskussion?
Naja, es ist derzeit genau der Trend, den Sie beschreiben. Also Österreich liegt ja jetzt wieder im Trend. Wir haben das ja lange genug abgewartet. Die Südländer haben große Reformen angestoßen. Die Griechen haben ihren Haushalt saniert. In Spanien ist einiges an Strukturreformen passiert. Und wir haben ja den Südländern viel vorgeschrieben, was sie zu tun haben in der Pensionsproblematik, also was die Pensionsreform betrifft. Und die haben vieles umgesetzt, was wir noch nicht umgesetzt haben. Pensionen ist so ein gutes Beispiel. In Österreich fehlen derzeit im staatlichen Pensionssystem jedes Jahr 32 Milliarden Euro, die vom Budget zugeschossen werden müssen, um das Defizit auszugleichen. Also die Differenz zwischen den Einzahlungen der Aktiven, wir haben ja ein 100%iges Umlageverfahren in Österreich, und den Auszahlungen an die Pensionisten. Das sind die gesamten Lohnsteuereinnahmen in Österreich von Jänner bis November, die dazu verwendet werden, beziehungsweise 1/4 des Haushaltes. Man ist aber nicht bereit, eine große Pensionsreform anzugehen. Die Österreicher gehen nach wie vor im Schnitt mit 61 in Rente. Und jetzt hat man eine der Frühpensionierungsvarianten ein bisschen abgemildert. Und was Sie jetzt gesagt haben, ist der springende Punkt. Jetzt wird wieder der Ruf lauter werden, dass man sagt, das macht doch nichts. Und selbst wenn wir Defizitverfahren haben und selbst wenn wir 5% Defizit erwirtschaften, die Franzosen machen noch mehr, dann werden die Ersten kommen, die sagen, da müssen wir uns aus der Krise raus investieren. Mhm. Und das ist eben der Unterschied zu früher. Das sagen nicht mehr nur die Sozialdemokraten, das sagen auch die Konservativen und Teile auch der liberalen Neos. Also das ist eigentlich Mainstream. Und aus meiner Sicht ist eines der großen Probleme in diesem Land, dass wir eigentlich im Parlament wirtschaftspolitisch gesehen 5 Linksparteien sitzen haben.
Also der alte Keynes, er lebt wahrscheinlich irgendwo in einer Gruft in Wien. Und
ja, aber wissen Sie, der Keynes wäre ja eigentlich noch in Ordnung. Wir haben ja eher mehr Angst vor dem Ausdruck Keynes. Weil der Keynes hat ja auch gesagt, in guten Zeiten muss man Überschüsse erwirtschaften, um die Defizite abzubauen. In Österreich waren die guten Zeiten immer die gefährlicheren Zeiten. Da hat man noch mehr Geld ausgegeben, um alle am Erfolg zu beteiligen quasi, um politische Ausgangspositionen zu verbessern. Und wie gesagt, wir haben in 50 Jahren einen Budgetüberschuss im Bundeshaushalt verzeichnet. Und der war 2018.
Jetzt, wenn Sie sagen, eben, das sind faktisch fünf Parteien die im Parlament, die alle so denken, dann könnte man ja sagen, auch die drei denken so, dann könnte diese Koalition ja durchaus 4 Jahre halten. Also wenn die sich insbesondere ausgabentechnisch da die ÖVP nachgegeben hat, dann funktioniert diese Regierung ja, also mindestens eine Legislatur lang.
Das ist ein guter Punkt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob so sehr an den unterschiedlichen Einschätzungen im Finanzbereich scheitern wird. Ich glaube nur, man darf die Wähler nicht ganz vergessen. Die stören da ein bisschen in dieser Harmonie, weil die Wähler eigentlich einen anderen Kurs gewählt hätten. Also zumindest das, was man an den Vorwahlzeiten versprochen hat. Auch diese ausgabenseitige Budgetsanierung, nicht das ständige Schulden machen. Also da gibt es schon in der Bevölkerung auch einen Widerstand und das wird man in den nächsten Umfragen schon sehen. Ich glaube, dass die Mehrheit relativ schnell weg sein wird in den Umfragen. Schwierigkeit besteht auch ein bisschen darin, dass die FPÖ ja auch nicht klar ausmachbar ist als Oppositionspartei. Also Herbert Kickl ist ja eher bekannt dafür, wirtschaftspolitisch eher links der Mitte zu stehen, aber es gibt andere gewichtige Stimmen in der Partei, die einen klar prononcierten wirtschaftsliberalen Kurs verfechten. Und wer sich da durchsetzt, weiß man auch nicht genau. Die Freiheitlichen haben vor der Wahl das erste Mal ein wirklich prononciert wirtschaftsliberales Programm vorgestellt, aber man hat auch immer wieder das Gefühl, der Parteichef glaubt nicht so recht daran. In der Opposition wird man das sicher auch in diese Richtung spielen. Man wird sagen, die Koalition der Verlierer treibt hier Österreich noch mehr in die Schuldenfalle rein. Und ich glaube, dass das schon ein Kurs sein wird, der vielen in der Bevölkerung auch gefallen wird.
Das führt mich zur nächsten Frage. Ist diese Regierung dann geeignet, sagen wir, die Österreicherinnen und Österreicher zu überzeugen, das nächste Mal vielleicht eben nicht FPÖ zu wählen? Oder ist jetzt schon klar, dass die FPÖ das nächste Mal wieder zulegen wird?
Also der Treiber für die Erfolge der FPÖ ist ja in erster Linie nicht so sehr die wirtschaftliche Lage. Vielen Österreichern ist es ja relativ egal, wie es der Wirtschaft geht. Die kennen die Krise eigentlich nur aus der Zeitung, beziehungsweise bis man den Job verliert. Aber der Treiber war die Migrationspolitik, die nach wie vor nicht unter Kontrolle ist. Das war eigentlich das entscheidende Moment. Und dann auch noch diese Post-Corona-Erfahrungen oder wie man in der Corona-Zeit mit der Bevölkerung umgegangen ist und das Nicht-Aufarbeitens dieser Zeit. Das treibt derzeit die Erfolge der FPÖ und natürlich ist jetzt aus meiner Sicht jeder Anschlag in Deutschland, auch der in Österreich, in Villach, ist ein Wahlkampfprogramm für die FPÖ und auch dieses Regierungsprogramm meiner Meinung nach. Weil ich schon glauben würde, dass jetzt der wirtschaftliche Druck für Österreich größer werden wird. Es werden die budgetären Probleme steigen. Sie haben die Deutschen angesprochen. In Deutschland ist jetzt der Ausstieg aus der Schuldenbremse auch noch nicht sichtbar an den Märkten, aber das wird sichtbar werden mit höheren Inflationsraten, mit höheren Aufschlägen auf die Staatspapiere. Davon wird Österreich auch betroffen sein. Also hier wird schon ein gewisser Druck entstehen, auch etwas zu verändern. Aber ich glaube, dass die FPÖ nach wie vor von der Migration lebt. Allerdings sind schon jetzt auch einige enttäuscht von der Performance des Herbert Kickl in den Regierungsverhandlungen. Er war ja insgesamt nur wenige Stunden bei den Verhandlungen dabei. Er hat es nicht geschafft, eine Mehrheit zu besorgen seiner Partei. Also er hat schon gezeigt, dass er nicht mehrheitsfähig ist in der derzeitigen Konstellation. Und das, glaube ich, kommt auch bei einigen, die eine Veränderung wollten, nicht so gut an. Weil es gibt einen Teil, der nur Opposition will und einen anderen Teil, der schon auch Veränderung will. Und da glaube ich, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen für die FPÖ, aber dass die nächsten Wahlen vor allem auf regionaler Ebene sicher ein Heimspiel werden.
Hat denn dieser Koalitionsvertrag etwas drin zum Thema Migration? Will man da auch ein bisschen der FPÖ das Wasser abgraben oder ist es egal?
Nein, da hat man schon versucht, hier der FPÖ das Wasser abzugraben. Da ist die ÖVP sehr stark dahinter. Man hat jetzt den Familiennachzug von Asylsuchenden gestoppt. Da kommt ja sofort der Einwand, dass das europarechtlich nicht möglich ist, dass das gegen Europarecht widerspricht. Das finde ich immer ganz bemerkenswert, weil auf wirtschaftlicher Seite stößt sich keiner daran, dass wir seit Jahren die Maastricht-Kriterien verletzen. Das ist völlig egal. Aber da ist es ein Riesenproblem. Aber da versucht man hier schon Zeichen zu setzen. Und da waren auch die Liberalen, die Neos dabei, weil die in der Wiener Stadtregierung mit den Sozialdemokraten sitzen und die sehen auch, was sich an den Schulen abspielt. Also wir haben in Wien viele Schulen mit 100% Ausländeranteil und mit steigenden Anteilen von Kindern, die dem Unterricht nicht folgen können, weil sie die deutsche Sprache nicht beherrschen. Und hier eigentlich zu einer Situation, es hier zu einer Situation gekommen ist, in der kaum noch zu unterrichten ist. Und deshalb sind die auch mitgegangen und jetzt versucht man mal über diesen gestoppten Familiennachzug hier gegenzulenken. Aber es gibt da natürlich noch andere Probleme. Also in Wien bekommt eine Familie, die in der Mindestsicherung ist, zwei Eltern, drei Kinder, 40.000 Euro netto im Jahr. Das ist für das bekommen Inländer übrigens auch. Aber das ist gerade für niedrig Qualifizierte kaum ein Anreiz, eine Arbeit anzunehmen. Und das ist natürlich gerade auch im Migrationsbereich ein großes Thema derzeit. Und da hat man sich nicht durchringen können, dass man hier ordentlich gegensteuert.
Also auch da bräuchte es Reformen letztlich des Sozialstaates, damit er nicht, ich sage es ein bisschen überspitzt, damit er nicht Hängematte, sondern irgendwie ein Trampolin ist, das die Leute wieder auf die Beine stellt, oder?
Das ja, ganz genau. Also das ist ja das, was der Friedman immer gesagt hat für die USA, dass die illegale Migration ein Riesenvorteil ist, weil man wandert nicht in einen Sozialstaat zu. Das heißt, man muss für sich selbst sorgen. Man erledigt Jobs, die andere nicht mehr erledigen und beide Teile sind quasi in einer Situation, die Vorteile bringt. Und in Österreich ist es natürlich so, dass man es einem niedrig Qualifizierten kaum verdenken kann, hier nicht aktiv, um eine neue Beschäftigung zu suchen, wenn man deutlich mehr verdient mit der Nichttätigkeit. Und dass man hier nicht gegensteuert, ist der politischen Situation geschuldet. Vor allem links der Mitte ist das ein No-Go und rechts der Mitte ist man nicht stark genug, das auch durchzusetzen. Es gibt ja einige Versuche mit diesen Bezahlkarten, dass es zumindest nicht mehr Bargeld ist. Und das würde schon sehr viel helfen, dass man hier alles tut, um, wie gesagt, das Trampolin herzustellen und nicht die Hängematte bereitzustellen.
Welche Rolle spielte so ein bisschen die Putin-Freundlichkeit bei der FPÖ, die ja, also ich habe es ja nur aus der Ferne beobachtet, aber es ist schon sehr, sehr augenscheinlich, auch sehr plump teilweise, wie in der FPÖ Putin schon fast abgefeiert wurde.
Ja, das war schon auch ein Thema in diesen Regierungsverhandlungen mit der Volkspartei und da war ja auch das Innenministerium sehr umstritten. Es hat ja in Österreich so einen ziemlich aufsehenerregenden Spionageskandal gegeben vor einigen Jahren, der nie wirklich lückenlos aufgeklärt worden ist. Und diese Putin-Freundlichkeit war sicher ein Teil der Skepsis von Seiten der ÖVP für eine Koalition mit den Freiheitlichen. Das ist definitiv ein Thema.
Und eben die Freiheitlichen sagen schon jetzt, es ist eine Verliererkoalition. Würden Sie sagen, das stimmt oder ist das zu kurz?
Naja, wenn man die letzten Wahlergebnisse ansieht, dann stimmt es bis auf die Neos, die schon kleine Zugewinne hatten. Aber die ÖVP ist jetzt wieder dort, wo sie vor Sebastian Kurz war. Also die Partei hat ja meiner Meinung nach den Erfolg mit Sebastian Kurz noch nicht wirklich verkraftet, weil sie immer geglaubt hat, das ist eigentlich ein stetiger Weg nach oben, aber man ist jetzt wieder dort, wo man vorher war. Also hatte prozentuell natürlich die größten Verluste, aber die Sozialdemokraten haben eben, wie gesagt, das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte eingefahren. Und das in einem Umfeld mit hoher Inflation, mit schlechter Wirtschaftslage. Also das wäre eigentlich alles angerichtet gewesen für die Sozialdemokraten, aber die haben sich für einen Marxisten an der Spitze entschieden und das verfängt halt nicht so in anderen Lagern. Also man strahlt nicht über die Partei hinaus aus. Also insofern, diese beiden Großparteien, einstigen Großparteien, waren definitiv die Verlierer der letzten Nationalratswahl. Und insofern ist der Schluss schon zulässig, dass es eine Koalition der Verlierer ist, auch wenn die Neos dabei sind mit leichten Zugewinnen.
Ist das auch ein Stresstest ein bisschen für die österreichische Demokratie? Also wenn jetzt diese Verlierer zusammenarbeiten und der Wahlsieger FPÖ sagen kann, ja, wir haben die Wahl gewonnen, aber wir dürfen nicht regieren?
Ja, so wird es natürlich auch geframed. Ich sehe das ein bisschen entspannter, weil ich finde, eine Wahl zu gewinnen ist das eine, aber es muss der Wahlsieger, sofern er nicht die absolute Mehrheit erreicht hat, auch in der Lage sein, für eine parlamentarische Mehrheit zu sorgen. Mhm. Und das war die FPÖ nachweislich nicht. Und die anderen Parteien waren es jetzt schon. Ob das reicht, die nächsten Wahlen erfolgreich zu bestreiten, wage ich zu bezweifeln. Aber es läuft alles derzeit im demokratischen Spiel ab. Und diese man lässt uns nicht an die Machterzählung hat natürlich der Bundespräsident auch befeuert, indem er den Freiheitlichen den Regierungsauftrag im ersten Schritt verweigert hat. Das war aus meiner Sicht ein taktisch schwerer Fehler. Er hat es dann versucht zu erklären, damit, dass die anderen Parteien ja gesagt haben, na, sie wollen auf keinen Fall mit den Blauen, also mit den Freiheitlichen, aber es war sicher aus Sicht der Bevölkerung ein Fehler, das zu tun. Aber ja, also demokratisch ist es natürlich alles noch einwandfrei, würde ich sagen.
Sehr gut. Wenn Sie gesagt haben, es sind eigentlich fünf nicht-liberale oder staatsgläubige Parteien im Parlament, wie arbeiten Sie als liberaler Think Tank? Das stelle ich mir noch etwas schwierig vor. Also Sie reden sicher mit allen, aber haben Sie vielleicht in jeder Partei Leute, die Ihnen speziell zuhören? Oder wie macht man das?
Ja, das ist ein Umfeld, das durchaus herausfordernd ist, aber uns zumindest einen gewissen USP verschafft in Österreich, weil auch die meisten Wirtschaftsforscher und die anderen Thinktanks, und es gibt ja auch zahlreiche Non-Thinking-Tanks, die sind ja alle eher auch etatistisch ausgerichtet. Also das ist sicher für uns eine besondere Situation. Wir reden aber mit allen und wir haben auch in so gut wie allen Parteien mit einer Ausnahme Ansprechpersonen, die auch sehen, dass man was ändern müsste. Und wir versuchen natürlich tagtäglich die Kabinette, die Ministerien, die Öffentlichkeit auch davon zu überzeugen, hier dieses Land einer kontinuierlichen Modernisierung zuzuführen und hier auch den Staat zurückzunehmen, der sich so breit gemacht hat in allen Bereichen des wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Lebens, dass es eigentlich einer erfolgreichen Zukunft nicht mehr wirklich dienlich ist. Mhm. Das ist harte Knochenarbeit, das ist keine Frage. Aber das können wir uns nicht aussuchen. Also da müssen wir mit den vorhandenen Mitteln umgehen. Ich habe immer zu unseren Kollegen in der Schweiz gesagt, ihr habt ein wesentlich vernünftigeres Publikum, aber wir haben wesentlich mehr Themen, die wir aufgreifen können. Also bei uns liegen die Themen einfach auf der Straße.
Ja, es gibt auch hier viel zu tun. Aber ich stelle mir es wirklich schwierig vor, auch weil Österreich natürlich diese Tradition nicht hat. Ich meine, auch eben die Konservativen waren immer für unsere Begriffe schon fast ständestaatlich organisiert mit der Wirtschaftskammer, die sehr mächtig ist, die, glaube ich, weiß nicht, ob sie immer noch Zwangsmitgliedschaft ist, oder? Und auf der anderen Seite die Arbeiterkammer. Man hat schon fast von einer schwarzen und von einer roten Reichshälfte geredet ab und zu. Ich meine, das war nie ein wirklich liberaler Staat, oder? Oder sehe ich das jetzt zu negativ?
Das sehen Sie völlig richtig. Genauso war das auch. Wir haben ein absolutistisches Gen mitbekommen. Also wir sind immer sehr obrigkeitshörig gewesen. Das rührt noch aus Zeiten der Monarchie. Und man hatte geglaubt, dass man diese schwarz-rote Aufteilung des Landes mit Jörg Haider überwunden hat. Das hat ja damals die Freiheitlichen in Wahrheit groß gemacht. Dieses Besetzen von Posten mit Kämmerern, die Zwangsmitgliedschaft gibt es immer noch. Bei den Arbeitnehmern gibt es ja nur noch, glaube ich, in Luxemburg und in Österreich. Wir haben eine starke Gewerkschaft und eine vom Staat vorgeschriebene Interessensvertretung, die vor allem einer Partei stark zuarbeitet, nämlich den Sozialdemokraten. Und dann haben wir eine Wirtschaftskammer, die sehr stark von der ÖVP dominiert wird. Alle Unternehmer müssen Beiträge in die Wirtschaftskammer bezahlen, nach wie vor. Und jetzt ist es wieder so, dass das Wirtschaftsministerium natürlich die Wirtschaftskammer besetzt, das Sozialministerium natürlich die Arbeiterkammer besetzt mit einer Gewerkschafterin. Und das sind alles Dinge, die man eigentlich längst überwunden glaubte, aber hier ist man einfach nicht lernfähig. Und das wird auch wahrscheinlich in den nächsten Monaten wieder ein Thema sein, weil das heißt ja nicht, dass nur dort Kämmerer sitzen, sondern das hat ja auch Einfluss auf die politische Arbeit.
Mhm. Agenda Austria sagt von sich, sie seien unabhängig, aber nicht neutral. Heißt das, sie sind eben zwischen diesen Blöcken, aber sie haben eine klare Haltung, oder erläutern Sie das?
Das heißt, dass wir eben unabhängig von Staat, Parteien und Interessensverbänden sind, weil wir das explizit ausgeschlossen haben aus unserer Finanzierung, um hier nicht immer wieder über die Bande Sachen zugespielt zu bekommen, die man tun oder unterlassen soll. Das heißt, das bedeutet unsere Unabhängigkeit. Politisch sind wir so unabhängig wie keine Organisation in diesem Land, würde ich sagen. Also wenn man es streng formuliert, sind wir wahrscheinlich die einzige wirkliche NGO in Österreich. Nicht neutral heißt, wir haben einen starken marktwirtschaftlichen Standpunkt. Also wir sind eben für marktwirtschaftliche Lösungen und nicht für staatswirtschaftliche, an denen es in diesem Land wirklich nicht mangelt. Das ist die Positionierung, dass man sagt, da beziehen wir auch Stellung. Mhm.
Dr. Franz Schellhorn, danke vielmals für dieses Gespräch. Wir bleiben sicher auch in Kontakt. Freut mich immer sehr. Ist für die Schweiz auch wichtig, Österreich.
Ja, also ich danke Ihnen. Ich freue mich auch, dass es Interesse am kranken Nachbarn gibt. Und ich finde es immer lustig, weil wir haben ja auch hier mit Gerhard Schwarz und mit Christoph Schaltegger, zwei Schweizer Beiräte in unserem wissenschaftlichen Beirat. Und wenn ich denen so zuhöre, was in der Schweiz alles falsch läuft, sage ich ihnen immer, es ist gut, dass ihr in Wien seid und ihr seht, wie es wahrscheinlich noch schlechter gehen könnte. Also von dem her ist es gut, wenn sich diese beiden Länder auch ein bisschen mit sich beschäftigen.
Das finde ich unbedingt auch. Vielen Dank allen, die zugehört haben. Das ist eine Sendung Wien einfach spezial zu Österreich. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Abonnieren. Lassen Sie einen Kommentar hier und denken Sie daran, das ist immer unser Schluss dieses Podcasts, denken Sie daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das ist Bern einfach gewesen.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch